Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Ziska, im Internet heiße ich auch Distelfliege und ich habe für euch heute die Episode Nummer 70. In dieser Episode gibt es was zum Stricken, was zum Spinnen, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde und Tour de Vlies Training. Ja, ich fange an mit dem üblichen Housekeeping. Und zwar möchte ich mich wieder wie immer für das Feedback zur letzten Folge bedanken. Die war ja sehr lang und langatmig und hatte total viele kleine Komponenten, die zusammengewürfelt waren. Und es freut mich, dass sie euch gefallen hat. Ich war mir da ein bisschen unsicher. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie gut zu hören war. Ja, Tini hat mich darauf hingewiesen, dass die Monkey-Socken von Cookie A noch kostenlos bei der Nitti erhältlich sind, beziehungsweise halt das Muster steht noch in der Nitti. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass es nicht mehr da ist. Oder war es zwischendurch mal weg? Auf jeden Fall verkauft sie diese Muster inzwischen auch, aber es gibt sie nach wie vor kostenlos. Und die Kaufmuster sind in dem Buch von Cookie A Knit Sock Love. Und ich glaube, da sind dann alles nochmal überarbeitet und dann auch mehrere Größen und so. So dass es sich, denke ich, schon nochmal lohnt, dieses Buch zu holen. Ja, auf jeden Fall jetzt, wo ich weiß, dass die Monkey-Socken nicht verschwunden sind. Ich hatte das Muster mal ausgedruckt, aber irgendwie die Papers verloren, wo ich das ausgedruckt hatte. Und deswegen bin ich total froh, weil ich habe total Lust, nochmal Monkey-Socken zu stricken. Ja, ich wollte mich auch bedanken fürs Flattern und zwar diesmal bei der Heike. Und dann habe ich noch einen Hinweis. Ich bin hier gerade am Vlies picken, am Vlies zupfen. Und dann habe ich hier so eine Flickkarte, mit der verprügel ich meine Locken. Plop, plop. Ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Auf jeden Fall funktioniert es, dass sich die Locken dadurch so öffnen und dann fällt der Dreck ein bisschen raus und man kann ihn halt auch leichter rauszupfen. Und wenn ich mich mit dieser Flickkarte selber schlage, statt die Locken, dann tut das ganz doll weh. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht meine Hand treffe. So, ich glaube, jetzt habe ich diese Portion genug geschlagen. Jetzt kann ich anfangen, die zu verzupfen während dem Aufnehmen. Ja, ich wollte noch was ankündigen. Ich hatte ja auch in der letzten Woche was über Fat Positive und Körperakzeptanz und Gesundheit bei jedem Gewicht und so erzählt. Und dazu hatte dann Elke im Podcasting auf Deutsch Forum was geschrieben, nämlich die Elke von Strickspleen. Und sie ist ja beruflich Ernährungsberaterin, hat total die Ahnung davon. Und sie hat jetzt eine Sonderspecial von Strickspleen rausgegeben, wo es sozusagen so ein kleiner Vortrag über Ernährung, Abnehmen und was ist eigentlich gesund und ungesund und wie ist das mit dem Körpergewicht. Und die fand ich ganz gut und sie ist jetzt nicht komplett so konform mit diesem Health at Every Size Konzept, also Gesundheit bei jeder Körperform, sondern also laut der Ernährungswissenschaft beziehungsweise dem Handwerk, wie das die Elke vertritt, ist es, glaube ich, ab einem bestimmten Body Mass Index sozusagen krankhaft und so. Und das würde ich jetzt inzwischen, also das fand ich, Oder ich meine jetzt, ich bin jetzt keine Ernährungsberaterin und habe auch nicht so viel Ahnung davon. Aber ich denke mal, dieses Fett-Positiv, die Bewegung gefällt mir ganz gut. Und wenn Menschen sozusagen, ohne jetzt unbedingt abspecken zu wollen, erstmal gesünder werden wollen und sich gesünder ernähren wollen, sich mehr bewegen wollen und so, dann ist es auf jeden Fall toll. Und sozusagen selbstbewusst und glücklich zu sein, auch wenn man dick ist, ist auch auf jeden Fall eine okaye Sache. Also sich sozusagen gut ernähren, viel bewegen und glücklich zu sein, egal ob man jetzt dünn oder dick ist, finde ich unabhängig von den Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft erstrebenswert. Und wenn das so ist, wie Elke das sagt, dann nimmt man sowieso ab, wenn man das macht. Und wenn nicht, dann ist es auf jeden, lebt man auf jeden Fall gesünder als vorher, wenn man sozusagen Bewegung macht und glücklich sein macht auch zufrieden. Oder glücklich sein ist auch gesund, glaube ich. Ich habe inzwischen immer noch nicht die Shownotes zur letzten Folge fertig geschrieben, aber zu diesem Fat Positive und so weiter, da bin ich schon, habe ich schon die Hälfte sozusagen, habe ich schon einige Links gegeben. Also wenn ihr darauf wartet, dann könnt ihr schon mal reinschauen und dann gibt es auch hoffentlich bald noch mehr. So, jetzt bin ich hier mit dem Zupfen des Abschnitts schon fertig. Oh, das tolle weiche Zeug. Da ist immer noch Stroh drin. Ist da viel Stroh drin? Naja, Stroh ist so ein, so Heu, Halme, Grassamen. Es war ein glückliches Schaf, was draußen war. Ja, das war's vom Housekeeping und ich komme zum Stricken. Ich habe überhaupt nichts gestrickt in der letzten Woche. Der Grund ist die herannahende Tour de Vlies. Ich habe einfach überhaupt keine Zeit oder ich muss mich Tag und Nacht auf die Tour de Vlies vorbereiten. Und ich habe ja irgendwie, genau, das habe ich noch gar nicht erzählt. Letzte Woche, nachdem ich den Podcast endlich online gestellt hatte, den hatte ich ja schon länger aufgenommen. Ich glaube, am Samstag habe ich den aufgenommen und dann habe ich ihn Sonntag und Montag nicht geschafft zu veröffentlichen und Dienstag dann endlich. Da habe ich dann auch Wolle gewaschen und davon später mehr. Jedenfalls aus das der Grund, dass ich überhaupt nicht gestrickt habe. Aber ich kann ja trotzdem vom Stricken reden. Und zwar, ja. Das habe ich ja schon erzählt, dass die Monkey-Socken doch, doch da kostenlos noch in der Niti stehen, dem Online-Magazin. Da ist inzwischen auch die neue Niti rausgekommen und die habe ich überhaupt noch nicht erwähnt im Podcast. Vielleicht sollte ich die spontan live besprechen. Aber das ist immer keine gute Idee, weil spontan live stellt sich immer raus, dass es dann furchtbar langatmig wird und für alle, die dann die Nitti nicht vor sich haben, ist es furchtbar langweilig. Allerdings ist mein WLAN gerade relativ stabil. Könnte also sozusagen tatsächlich die Nitti ansehen. Na, geben wir mal ein nitti.com. Und dann sehe ich tatsächlich die Nitti First Fall 2013. Also die Sommer-Nitti heißt ja jetzt immer First Fall. Und in this issue, also in dieser Ausgabe, da gibt es Muster, Features, Nitti-Spin, Shopping Mall, Editorial, ein Gewinnspiel und meistens guckt man sich ja nur die Muster an. So, was haben wir denn da? Sinnesfried, ein ärmelloses Top. Naja, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, sowas überhaupt zu stricken. Es ist aus Merino-Wolle. Merino kratzt ja nicht und hat oft so einen baumwollenen Griff, von daher könnte das im Sommer ja hinhauen. Ja, ist eigentlich eine ganz schicke Weste. Dann haben wir hier einen Männerpullover. Argyle. Und das ist so ein Zopfmuster, so ein klassischer Fisherman's Gansy steht hier. Wobei ich gelesen habe, Gansys sind mehr so diese Rechts-Links-Muster. Und hier sind halt auch Zöpfe. Das ist so ein bisschen so ein Aaron-Gansy-Mix. Und in der Beschreibung, ich mache das alles total live, steht, dass es ja schön männlich, bla bla bla. Und man könnte es auch als Anfänger stricken und es wird einem nicht langweilig und Männer würden das tragen, obwohl das halt nicht nur glatt rechts ist. Ich finde das ja komisch, dieses Urteil, dass Männer angeblich nichts tragen, was verziert ist. Also, ja, dieses Männlichkeitsbild, was dahinter steckt, also Männer da tragen nichts Verziertes. Es mag sein, dass total viele Männer, die so mit ihrer traditionellen Männerrolle, dass ihnen irgendwas abbricht, wenn sie irgendwas Schmückendes sich zulegen, die damit aufgewachsen sind, dass die sich tatsächlich weigern. Und dass halt auch viele Menschen, die mit Männern zusammenleben und für sie stricken, diese Erfahrung machen, dass die alles ablehnen, was irgendwie Zöpfchen oder Löchlein oder irgendeine Verzierung hat. Aber die Art und Weise, wie so in der Strickszene dieses Männer brauchen manly Zeug verhandelt wird, das finde ich immer schwierig, weil das halt wirklich dann wieder immer diese, was Männer tragen, was Männer nicht tragen, das wird dadurch dann immer so reproduziert. Und Männer sind ja ein bisschen das, sagen wir mal, das bevorzugte Geschlecht, beziehungsweise sie haben ja eine privilegierte Stellung in einem sexistischen Gesamtsystem. Und diese privilegierte Stellung, die geht halt einher, dass ihnen verboten wird, weibisches Zeug zu machen, zu tragen und so. Und dass, dass Männlichkeit so sozusagen steht und fällt damit, dass sich Männer halt nicht wie Frauen oder irgendwie weiblich und effeminiert und so verhalten und kleiden dürfen. Und das ist halt sehr, sehr schade, dass diese Eingeschränktheit oder dass halt gerade Männer dieses oder dass halt Männer, die das dieser diesem Klischeebild eben nicht entsprechen, dass die dann auch oft das sehr zu spüren bekommen und sehr diskriminiert werden und sehr dumm angeguckt werden. Und also im Zuge dieses Bildes, da gefällt mir das halt nicht, wenn halt manche Pullover so beworben werden, von wegen, das würde auch ein Mann tragen, obwohl das nicht so langweilig zu stricken ist, wie das, was Männer sonst tragen würden. Ja, wir hatten auch irgendwie in der Ravelry-Spinngruppe oder Strick, ja, ich bin da in einer Spinngruppe. Und da hatten wir irgendwie über Stephen West so eine Konversation, würde ich mal sagen. Und Stephen West ist ja ein Strickdesigner, der sich irgendwie so, also ich bin nicht sehr Style, ich bin sehr Fashion, bin nicht Fashion-firm. Ich habe von Mode überhaupt keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was wie ich jetzt Stephen West's Style so beschreiben sollte. Auf jeden Fall hat er irgendwie sehr, also er ist schon Avantgarde, würde ich sagen. Also er läuft jetzt nicht so rum wie irgendwie wie langweilige Menschen rumlaufen würden oder sich Menschen, die sich total konservativ kleiden, rumlaufen würden. Und wenn ich jetzt in Berlin so die Hipster sehe, wie die mal so rumlaufen, dann finde ich jetzt Steven West nicht irre weit davon entfernt. Und ich sehe halt, in Berlin sieht man ja echt Leute, die so modemäßig in allen möglichen Stilen rumlaufen, so. Und Steven West, der wurde dann halt so, ja, der ist so operettenhaft, so divenhaft, so Paradiesvogel, Exot und so. Und da waren ich und Alien, die ihr vielleicht auch von anderen Folgen meines Podcasts noch kennt. Ja, wir haben uns da auch drüber unterhalten und letztendlich ist es auch genau der gleiche Schwachsinn, wenn man jetzt Männer, die sich modischer kleiden und avantgardistischer kleiden als andere Männer, also die nicht jetzt den totalen Langweiler-Look an sich haben, dann gleich so exotisiert, so, hoch, wie ungewöhnlich, es ist ja unglaublich, wie ungewöhnlich dieser Mann aussieht, wie kann denn das gehen und so, also das ist dann wieder so, das ist halt genauso, dass Männer sich dadurch eigentlich total komisch fühlen, wenn sie das Bedürfnis haben, sich halt mal schicker zu machen. Und also wenn es nach mir ginge, soll jeder ja das machen können und dürfen, wie er oder sie will, ohne eben im positiven oder negativen Sinne so exotisiert oder ausgegrenzt oder sowas zu werden. Und Exotisierung, also auch im Bewundernden, ist ja auch irgendwo eine Ausgrenzung, wie so, ach, wie ungewöhnlich. Naja, also nichts für ungut, allen, die da das wieder besserem Wissen, und man ist es halt einfach vielleicht auch nicht gewöhnt, aber in meiner idealen Gesellschaft der Zukunft haben sich die Menschen schon von ihren festen Rollenvorstellungen so weit gelöst, als dass man dann Menschen, die vielleicht aus der Reihe fallen, nicht dann in Bezug setzt zu diesen, also als Mann, wie kann man das als Mann nur machen, sondern dann fällt jemand einfach auf durch Fashion-Forward-Klamotten als Person und nicht, weil es als Mann nicht geht oder als Mann noch exotischer ist und bla bla bla. Überhaupt, also wenn einem exotisch ist sowieso schon so ein Wort. Wenn einem das einfällt, dann ist meistens irgendwas sowieso schon faul. Ja, das war jetzt mein total langer Rant zum Thema Argyle. Aber der Gänsi ist schick. Ich habe ja einen Gänsi gestrickt und ich stehe total auf diese traditionellen Fischerpullis. Sehr, sehr schick. Also, und das gibt's für lau, dieses Muster. Da hat man früher immer lange nachgesucht, dass man umsonst eine Gänsi-Muster gefunden hat. So, jetzt gibt's hier eine Weste, Vertical Ridge. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie heißt das, Lagenlook. Gefällt mir nicht. Kraus rechts gestrickt. Ja, so eine Westentunika, nicht mein Fall. Das nächste ist Louis, das ist auch eine Tunika aus sehr dünner Wolle mit einem Lace-Panel vorne auf der Brust und Dreiviertelärmeln oder Halbärmeln. Also die hören dann genau am Ellenbogen auf. Es hat so ein Hemdkragen vorne offen, Gefällt mir super gut. Sehr, sehr schick in dieser braunen Wolle. Am Rücken ist da auch noch mal so ein Panel. Ja, und die Frau mit ihren schönen langen Haaren, die zu so einem Zopf gebunden sind, so modelt es auch ganz hervorragend. Ja, ich gehe jetzt doch die ganze Nitti durch. Ja, spontan, spontan, wie ich bin. Das nächste ist ein Cardigan namens Jackaroo mit Knöpfen. Jetzt nicht so aus extravagant, aber schön. Es scheint so eine Taillenformung inbegriffen zu sein. Sieht schick aus. Hat zwei Taschen vorne angesetzt oder eingestrickt. Doch schick. Die Ärmel, das sind Dreiviertelärmel, die so am halben Unterarm aufhören. Und dann ein Nitty-Spin-Muster kommt als nächstes. Can You ist so ein T-Shirt, würde ich sagen, auch mit Ärmeln, die genau am Ellenbogen aufhören. Glatt rechts gestrickt, scheint so eine, ist keine Raglan-Form, sondern hat so eingesetzte Ärmel. Sieht mir sehr langweilig aus, muss ich sagen. Aber langweilig aussehen kann ja auch das Positive haben, dass es halt dann so ein Basic-Klamottenstück ist, was man zu allem irgendwie mal eben kombinieren kann. So. Und da sieht man halt, dass wenn, das ist jetzt an der Frau gemodelt. Und da sieht man, dass oft Frauenmuster, die total schmucklos und langweilig zu stricken wahrscheinlich sind, dass die nicht, dass da nicht steht, ja, es ist furchtbar langweilig, aber dafür tragen es die Frauen dann auch, sondern das wird dann kommentarlos, ja, gemacht. Da sieht man, wie das zweierlei Maß gemessen wird. Und dann gibt es einen schnuffigen Vereilmützchen mit kleinen Eichhörnchen namens Squirrels. Für Kinder und Erwachsene. Dann gibt es eine Fingerpuppe. Kann ich. Nee, das, ich dachte, das wäre eine Handpuppe, aber das ist sozusagen so ein Spielzeug. Ein Knuddeltier namens Rabbity. Ein männchenmachendes Karnickel mit so komischen, rausquellenden Glotzaugen. Gefällt mir jetzt nicht so dolle, es aber sieht trotzdem irgendwie witzig aus. Dann gibt es einen der angesagten Loop-Schals namens Sugarstick. Der gefällt mir echt ganz gut, dass sie das scheint so ein Cable-Lace-Muster zu sein, was sich dann abwechselt mit bunter und grauem Garn, wird da wahrscheinlich so intarsia-mäßig voneinander abgegrenzt. Und das graue Garn hat ein Lace-Muster. Und das ist raffiniert. Das sieht total schick aus. Boah, da hätte ich total Bock drauf. Sehr schön. Und das wird dann, glaube ich, noch in sich gedreht und dann wird es zusammen gegraftet mit dem Maschenstich so. Dann gibt es einen QR-Code-Schal für die Nerds. Wahrscheinlich. Und ja, da gibt es dann auch. Oh, da gibt es keinen Chart dafür. Wahrscheinlich muss man sich diesen QR-Code auch erst selber erstellen. Ach nee, das gibt dafür einen Chart, aber was heißt denn dann? Ah, da steht, man kann praktisch einen QR-Code sich selbst erstellen. Und da ist dann halt auch so ein Generator verlinkt und dann muss man sozusagen den QR-Code als Strickchart benutzen. Und da hat sie auch geschrieben, weil die Strickmaschen sind ja eigentlich nicht genau quadratisch, so dass wenn man jetzt einfach den QR-Code so runterstrickt, wie die Pixel sind, dann stimmt es ja nicht. Und aber ich verstehe jetzt die Lösung spontan nicht, die man dafür wie man das dann löst. Und deswegen habe ich jetzt keine Lust, mich da jetzt mit dem Englisch noch lang und breit zu beschäftigen. Sonst sitzen wir beide oder wir alle, sitzen wir morgen früh noch hier. Dann gibt es als nächstes ein Tuch, Glitz at the Ritz, ein Lace-Tuch für den Sommer, ganz hübsch mit so einem Netzmuster. Würde ich aber, glaube ich, nicht stricken, weil das mir zu, sieht mir nicht zu floral genug aus. Also ich mag ja gerne so pflanzlich inspirierte Muster und das ist mir dann zu geometrisch. Dann gibt es ein Shawl Paris Paradox. Und ja, das ist eher so ein Cape. Und das gefällt mir auch nicht so ganz, weil das ist mir dann wieder zu verspielt. Da sind lauter so kleine Fledermausflügelchen und pfauenfedernartige Muster. Und dazwischen so ein Basket Weave, zwei rechts, zwei links. Oder es sieht halt aus wie geflochten. Nee, die zwei Tücher gefallen mir nicht so. Dann gibt es Socken, Solidargo heißen die. Das ist auch der Name für eine Heilpflanze. Und das ist, glaube ich, die Goldrute, ne? Solidago Virg Aurea. Und dann gibt es, glaube ich, noch Solidago Canadensis. Und das ist die Goldrute, die ist halt hauptsächlich hier, die kanadische Goldrute, die hier mehr zu finden ist als die europäische Goldrute. Die ist dann mehr im Mittelmeerraum. Das mache ich jetzt alles so aus dem Kopf. Ich hoffe, ich vertue mich nicht mit dem lateinischen Namen. Auf jeden Fall, es ist ein schönes, einfaches Paar Socken mit einem einfachen Vereilmuster am Bündchen, unter dem Bündchen. Ja, aber ansonsten eher langweilig. Es ist nicht aus Superwash-Wolle gestrickt, sehe ich gerade, sondern es ist aus Shetland-Wolle, 100% Schurwolle. Und ja, also Socken, sowas so würde ich mir nicht stricken, da hätte ich, glaube ich, Angst, dass die mir verfilzen. Dann gibt es nochmal Socken. Es gibt vier Paar Socken insgesamt. Das ist ein, oh, da ist so ein ganz kompliziertes, schönes mit Zöpfen und Lace. Das heißt, Matsudana scheint ein japanischer Name zu sein. Oder sie hört sich japanisch an. Ja, schick, schick. Wenn ich jetzt, ist auch so grüne Socken mit viel Zöpfen und Lace. Würde ich nicht stricken, weil ich habe ja noch Susannes Celtic Summer Socks in meiner Queue. Die sind dann auf jeden Fall vorher dran. Und dann gibt's Flying Geese, ein wahrscheinlich Intarsia-Sockenprojekt, was von dem Quilt-Design Flying Geese inspiriert ist. Es ist einfach nur so Dreiecke. Ich bin ja nicht so dafür, dass man sozusagen Handarbeiten von einer in die andere überträgt. Und ich finde halt auch, dass das Flying Geese Design eines Quilts als Socke nicht gut aussieht. Genauso würde ich praktisch keine, also ich stricke keine Quilts und ich quilte kein Gestrick. Und ich, ich schnitze keine Häkelei und häkel keinen geschnitzten Kopf oder so. Also ich denke, es gibt immer so bestimmte Materialien und die heben halt bestimmte Techniken toll hervor und in anderen andere Muster sehen in diesem Material nicht so gut aus und deswegen finde ich es manchmal nicht so gelungen, wenn man jetzt zum Beispiel Stricken in Quilt übersetzt oder umgekehrt. Ja, also würde ich nicht machen, finde ich nicht gut, ein bisschen langweilig. Die letzten Socken heißen Notski und sind Overknees. Ah, das sind so Leg Warmers eigentlich. Also es sind so Overknee-Leg Warmer, die gehen praktisch vom Knöchel bis an den Oberschenkel. Oh, krass. Und haben wirklich ein ziemlich fettes ja, Lace-Cable-Design an den Seiten. Ja, extravagant, extravagant. Irgendwie. Ja. Ja. Kann man mal angucken. Ich glaube, ich würde sie nicht machen, weil ich halt einfach nicht keine Klamotten habe, die dafür passen würden. Meine, wenn ich jetzt so Beinstulpen habe, dann wird es mir reichen, dass die unters Knie gehen. Aber wer so Bedarf hat, ist ein hübsches Muster, finde ich. So, jetzt habe ich hier vergessen, mit meiner Flickkarte auf der Locke rumzuhauen. Und dann haben wir ein Muster Stitches in Time bei Franklin Habit. Der macht immer diese antiken Strickmuster und der hat diesmal Handschuhe gemacht. Die heißen Muffles Marc d'Amour. Verzeih mir mein furchtbares Französisch. Und das sind gestreifte Handschuhe mit einem floralen Design auf dem Handrücken. Ist hübsch, doch, doch, ganz schick. So, und dann haben wir nochmal Handstulpen namens Vino aus weinroter Wolle mit einem schönen pflanzlich inspirierten Zopfmuster. Es gibt ein Daumenloch, also es ist sozusagen tatsächlich, geht es über, wird die Handfläche davon bedeckt und dann haben wir so ein asymmetrisch-geometrisches Design am Unterarm. Hübsch, gefallen mir sehr gut. Dann gibt es Handschuhe namens Ginger und Wasabi. Und es scheint so ein Hebemaschenmuster zu sein, oder es ist Vereil oder Hebemasche? Puh, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall sieht es aus, als wäre jede Reihe immer mit abwechselnd. Es sieht sehr gepixelt aus, so wie oft Hebemaschenmuster aussehen, aber da fehlt halt so diese Textur, die Hebemaschenmuster oft auch haben. Also scheint vereilt zu sein. Und finde ich jetzt etwas unspektakulär. Und dann gibt es tatsächlich einen gestrickten Rucksack. Und da fällt mir wieder ein, dass ich eben da einen Rucksack nicht stricken würde. Ich würde einen Rucksack nähen, weil wegen der Stabilität und dem Aussehen und so. Also der gestrickte Rucksack sieht zwar gut aus, aber ich erwarte bei einem Rucksack eigentlich nicht, dass er aus elastischem Strickstoff ist, sondern dass er aus festem, unelastischen, standhaften Leinenstoff oder so, Segeltuch oder sowas ist, also so was Ordentliches so. Und deswegen nein von mir, Daumen runter zum gestrickten Rucksack. Und das war die Nitti First Fall 2013. Habt ihr wahrscheinlich alle schon angeguckt. Und jetzt gucke ich mal schnell, was das die Zeit sagt. Oh je, oh je, halbe Stunde beim ersten Segment vertrödelt wegen der Nitti. Es ist unglaublich, ich sollte sowas nicht tun. Aber ich lasse es jetzt einfach so und dann ist die Folge halt furchtbar, furchtbar oberlang. Und ihr müsst sie dann, wenn es euch zu langweilig wird, am besten in mehreren Etappen hören. Ich werde sie auf jeden Fall auch in mehreren Etappen aufnehmen. Weil ich habe sowieso die urbane Selbstversorgung noch nicht recherchiert. Ja, das war es jetzt echt vom Stricken und es geht weiter zum Spinnen. Ja, wir haben ja Tour de Vlies Training und da mache ich jetzt die tolle Tour de Vlies Trainingsmusik an. Haha, wo ist sie denn? Ja, die Tour de Vlies ist nichts für die Schwachen und für die Zartbeseiteten. Ihr müsst trainieren und schwitzen und euch quälen für das Team Yeti. Ich habe jetzt tatsächlich die Musik aus dem Rocky-Soundtrack genommen und da ein paar Sekunden eingeblendet. Ich denke mal, das ist einfach Fair Use oder so, wie man sagt. Und habe damit ein bisschen die Knitmore Girls kopiert, die auch diese Rocky-Musik für ihr Team Sasquatch Tour de Vlies Training benutzt haben. Ich finde es einfach total klasse. Die dieswöchige Aufgabe, die uns Tini gegeben hat, lautet, 30 Pausen macht. Das ist sozusagen die Verpflegung und Selbstfürsorge und Fitnesskomponente, dass ihr dann keine Ausfälle habt, denn wenn man bei so einer Aktion mitmacht und dann viel spinnt, dann kann das tatsächlich auf die Arme gehen. Man kann eine Sehnscheidenentzündung kriegen oder Handgelenksprobleme. Und das kann man einfach vermeiden, indem man zwischendurch Pausen macht und auch die Muskeln, die immer einseitig belastet werden, mal ausdehnt und genau, ordentlich schön was Gesundes zu essen zwischendurch ist auch gut. Also, ich hoffe, wir können uns da alle drum kümmern und dann haben wir eine super tolle, gesunde Tour de Vlies. Ja, zum allgemeinen Spinnen. Ich bin immer noch dabei, meine Fasern vorzubereiten für die Tour de Vlies. Und ich habe die gewaschen vor einer Woche genau, am Dienstag, als ich auch die Folge hochgeladen habe. Und das hat mir total Spaß gemacht, dieser Wollwaschtag. Ich habe das total vor mir hergeschoben, die Wolle zu waschen, weil ich ja dachte, das kriege ich nie sauber. Und dann habe ich doch eine Methode gefunden, die nicht zu sehr aufwendig ist, die Spaß macht und wo das Ergebnis auch stimmt. Und jetzt habe ich ein tolles Rouge de Roussillon Vlies. Und dann habe ich noch holländische Wolle vom bunten Schaf, glaube ich, von Marianne aus Holland. In dem war nämlich meine Kadiermaschine verpackt, als sie mir geschickt worden ist. Und das war noch komplett wie vom Schaf, also ungewaschen mit Fett und allem. Und dann hatte ich noch einen Rest von Pommerscher Landschafwolle, die hatte ich mal mit Ostereierfarben grün gefärbt und dachte dann, da das sowieso dann bis zum Siedepunkt erhitzt wird, geht das Fett dann raus. War aber nicht der Fall. Beziehungsweise als die Wolle erkaltet ist, hat sich das Fett dann wahrscheinlich wieder an die Wolle rangemacht und hat sich wieder voll mit der verbunden. Und das musste dann alles nochmal durchgewaschen werden. Und dieses Fett ist halt schon 2 Jahre drin gewesen und verharzt. Es fühlt sich furchtbar an, also nicht so wie ein tolles Handcremefett oder irgendwie speckig, sondern einfach wie Harz, so klebrig. Es ist halt wirklich verharztes Fett gewesen. Und ich habe das rausbekommen, indem ich das in fast, also in wirklich so 60, 70 Grad heißem Wasser gewaschen habe. Das habe ich einfach so gemacht. Ich hatte drei Gefäße, eine Plastikwanne, einen großen Aluminiumtopf, den habe ich mal auf der Straße gefunden, und dann noch so eine Emailschüssel. Und dann habe ich in eins dieser Gefäße gefüllt mit Wasser, wie es eben gerade heiß aus der Leitung kam, also maximale Hitze. Das ist bei uns so, ich glaube, so 55 bis 60 Grad heiß. Und dann habe ich noch eine so, ups, jetzt ist mir das runtergefallen. Yeah. Pöp, so sorry, dass ich jetzt das Mikro getroffen habe. Vielleicht schneide ich es raus. Also, ich habe dann noch ein 2 Liter kochendes Wasser reingetan, was ich auf dem Herd mit dem Wasserkocher erhitzt habe. Und dann habe ich Spülmittel dazugegeben und dann habe ich die Wolle, die trockene Wolle da eingelegt und habe das sozusagen in dem heißen Wasser 15, 10 Minuten ungefähr ziehen lassen. Habe das dann ganz, ganz sachte bewegt, damit es nicht verfilzt. Und dann hatte ich eine zweite Wanne, in der war ebenfalls heißes Wasser, aber ohne das Kochende, also nur so heiß, wie es aus der Leitung war. Das waren dann halt so, für, sagen wir mal, 60 Grad. Und dann habe ich das so rübergehoben von dem ersten Waschbad ins zweite. Da war dann auch kein Spüli mehr drin. Und habe in das erste Bad die nächste Wolle reingetan. Das war immer so, wie viel war das immer? Also so, dass die Schüsselwanne, der Topf voll waren, aber man die Wolle noch ein bisschen im Wasser hätte bewegen können. Also ist nicht so gepackt, aber auch nicht zu wenig. Also ich habe praktisch meine Gefäße maximal befüllt. Und wenn praktisch das mit Spülmittel durchsetzte Waschgefäß wieder leer war, weil ich das in die erste Spülschüssel getan habe, habe ich dann gleich die nächste Wolle reingetan. Und das habe ich so dreimal gemacht, je nachdem, wie verschmutzt oder verfettet die war. Und mir fällt dauernd das Zeug runter. Und dann musste das Wasser, was völlig verschmutzt war, gewechselt werden. Und dann habe ich halt wieder heißes Wasser nachgefüllt und eben wieder 2 Liter kochend Wasser aus dem Wasserkocher oder vom Herd dazu gekippt. Und die Wollen sind dann so durch die 3 Gefäße rotiert. Also nach dem ersten Spülgang kam dann noch ein 2. Spülgang. In den habe ich noch Essig gegeben, weil ich fand, dass wenn die Wolle so ein bisschen nach dem Essig riecht, dann habe ich irgendwie das Gefühl, so jetzt ist die Wolle erst so richtig fertig und sauber oder so. Und angeblich soll halt auch ein bisschen Säure für Proteinfasern ganz gut sein. Deswegen habe ich das so gemacht. Und die Spülwässer habe ich dann auch, wenn sie nicht mehr so klar war, nur nicht mehr so sauber, habe ich dann halt da auch das Wasser ausgetauscht. Und dann habe ich halt die ganze Wolle in Portionen durch meine 3 Wannen gemacht und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe die Wolle dann, wenn sie aus dem Waschbad kommt, in so ein Nudelsieb getan oder in so einen Plastikdurchschlag. Hab die dann ein bisschen da drin ausgedrückt und dann ins Spülen gelegt. Und sie ist auch nicht gefilzt, also so schnell filzt es dann auch wieder nicht. Und das ist halt auch etwas grobere Wolle gewesen. Ich weiß nicht, mit Merino hätte ich da wahrscheinlich Filz produziert, aber mit den rustikalen Wollenfliesen, die ich da verarbeitet habe, war alles gut. Und ich habe das alte, schon jahrelang da reingeharzte Fett rausbekommen und die Wolle ist fluffig, duftig und entfettet. Total super. Ich habe benutzt als Spülmittel Sonett, das ist so ein Bio-Zeug und das ist beduftet mit Lemongras und ich finde, das riecht so gut. Also boah, das finde ich total klasse, dieses Sonett. Lemongras-Spülmittel. Es riecht halt echt nach natürlichem Zitronengras und nicht nach so einer irgendwie so einem nachempfundenen künstlichen Aroma. Ja, so würde ich euch, wenn ihr zu Hause Wolle waschen wollt und nicht gleich eine Badewanne anwerfen wollt oder irgendwie in der Duschwanne Sauerei haben, weil die ganzen Fasern, wenn die dann in den Abfluss gehen, da muss man dann auf jeden Fall was zwischenlegen, so eine alte Gardine als Sieb oder ein Wäscheschutznetz. Aber wenn ihr das nicht wollt, mit so 3 Gefäßen und dann immer nach Bedarf in den Gefäßen das Wasser wechseln, ist total machbar. Und ich habe mir da nebenbei noch andere Sachen gemacht und immer wenn ich dann mal wieder dachte, ach, ist schon wieder die Zeit rum, jetzt legst mal die nächste Wolle ins Spülen und nimmst da eine raus und so. Irgendwann hatte ich dann die ganze Wolle auf Handtüchern zum Trocknen ausgelegt. Ja, und jetzt bin ich immer noch dabei, die das ganze Zeug rauszuzupfen und danach werde ich dann alles zu Betzkardieren. Flickkarte. Und dann kann die Tour de Vlies ja kommen. Ja, dank dieser spontanen, langgezogenen Nitti-Besprechung werde ich jetzt diesmal nicht über das Thema reden beim Spinnen, was ich reden wollte. Das wäre nämlich Spinnräder und die Spinnradherde als solches. Warum kommen Spinnräder eigentlich in Herden vor oder warum muss ich mehrere Räder haben? Und das werde ich dann einfach fürs nächste Mal mir aufheben. Also wenn ihr Wolle schon gewaschen habt und auch Tipps habt zum Wollewaschen, dann könnt ihr mir die gerne irgendwie bei Podcasting auf Deutsch, der Ravelry-Gruppe oder im Blog oder auf Facebook mitteilen. So, und das war's dann vom Spinnen. Ja, ich habe mich tatsächlich spontan entschlossen, nach diesem super langen Nitti-Stricksegment und der ganz dem Spinnsegment, nachdem ich jetzt schon 46 Minuten gelabert habe, einfach den Podcast an dieser Stelle abzubrechen und das als Folge zu deklarieren. Das gibt dann doch leider keine urbane Selbstversorgung und nichts, was ich gerade toll finde diesmal. Aber ihr hattet ja im Nitti-Besprechungssegment war ja so ein bisschen Politschwafel und so mit drin und es war heute alles so ein bisschen ineinander gerührt, also sozusagen schön zusammenkardiert die Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr, diejenigen unter euch, die gerne spinnen, sind dabei beim Team Yeti. Ich habe auch, was ich letztes Mal angekündigt hatte, diesen Link-Thread eröffnet im Podcasting auf Deutsch Forum, wo halt alle Links drin sind, der zum Training, der Team-Avatar, die Links zur offiziellen Tour de Vlies-Gruppe, die offiziellen Tour de Vlies-Regeln und unser Team-Thread in der offiziellen Gruppe. Ja, und dann könnt ihr euch sozusagen da in dem einen Posting hoffentlich gut zurechtfinden. Und wenn euch noch was einfällt, könnt ihr das da in dem Verlink-Thread auch verlinken. Mhm. Und ich denke mal, wir werden beim Team Yeti bestimmt auch so ein bisschen mit Preisen wieder, also so Teampreise verlosen. Ich persönlich ich fahre am 21. Juli in den Urlaub und die Tour de Vlies geht ja bis zum 21. Juli, sodass ich praktisch den allerletzten Tourtag schon auf Tour bin und deswegen kann ich mich dieses Jahr da nicht so drum kümmern. Und wenn ihr sozusagen Preise spenden wollt oder euch da engagieren wollt oder was mitmachen wollt, dann meldet euch doch im Podcasting auf Deutsch Forum und koordiniert das einfach und organisiert einfach was. Es wäre bestimmt klasse, wenn sowas laufen würde. Ja, damit verabschiede ich mich für diese Woche von euch und wünsche euch eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Arrivederci. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.